Und jetzt heute möchte ich mal mit zwei Sachen neu starten, in das neue Gemeindejahr. Erstens, ihr seht es da vorne und auf dem Flyer, wir möchten starten mit einer neuen Predigserie. Und die heisst ganz einfach, 1. Thessalonicher Brief. Wir werden in diesem Jahr bis Mitte Jahr mit einigen Unterbrüchen fortlaufend der 1. Thessalonicher Brief auslegen, der heute Start ist. Und das Zweite, was wir heute neu möchten starten, im letzten Jahr haben wir ja solche Bibeln gekauft für alle Gottesdienst-Teilnehmer. Und die sind von einer Gruppe unserer Gemeinde auch unterdessen liebevoll eingefasst worden, um die Lebensdauer von diesen Bibeln noch ein bisschen zu verlängern. Und heute liegen sie bei euch, haben sie sicher schon gemerkt, liegt nochmal eine Bibel nebendran auf dem Stuhl. Und heute wollen wir die feierlich in Gebrauch nehmen. Und ich möchte euch einladen, die Bibel immer wieder wirklich in die Hand zu nehmen, auch während dem Gottesdienst den Text mitzulesen, vielleicht auch während dem Gottesdienst immer wieder mal im Blickfeld zu behalten. Gleichzeitig haben wir ja einen Predigtflyer und den kann man ganz gut, wenn man es aufgeschlagen hat, einfach mal reinlegen. Man muss ihn vielleicht dann umbeugen, dass man die Inhalte hat, dann kann man immer wieder vergleichen. Man kann dann gleichzeitig auch Sachen reinschreiben. Man kann dann mal zumachen zwischen denen zum Hören. Jetzt weiss ich zwar nicht, ob ich etwas Schlaues gesagt habe. Man sollte nicht drin vergessen, den Predigtflyer. Nicht, dass die Bibeln nachher volle Predigtflyer sind. Nach ein paar Wochen. Sondern am Schluss dann einfach wieder rausnehmen und mitnehmen. Dann noch etwas. Wir haben natürlich eine günstige Ausgabe gekauft. Für so viele Bibeln. Wir haben ja nicht können für alle ein Goldschnittbibel kaufen. Das sind also ganz günstige Bibeln. Und sie haben den Nachteil, die Schrift ist nicht so gross. Und wenn sie zu klein ist, der darf selbstverständlich seine eigene Bibel am Sonntagmorgen mitbringen. Und jetzt möchte ich noch ein paar Takte sagen. Warum ist es denn überhaupt hilfreich, den Bibeltext während der Predigt selber mitzulesen und nachzulesen? Haben wir ein paar Punkte aufgeschrieben. Erstens, weil das Mitlesen, das Nachlesen fördert das nachhaltige Einprägen vom Wort Gottes. Wenn wir das Mitlesen, das Wort Gottes, dann kann das besser in unser Herz hineingehen. Wir lesen das in der Bibel auch immer wieder. Es heisst, er oder sie, auch in der Weihnachtsgeschichte, bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Also es fördert das nachhaltige Einprägen von Gottes Wort. Und das Einprägen von Gottes Wort, das fördert letztendlich auch ein besseres Umsetzen und Anwenden im Alltag von Gottes Wort. Oder eigentlich können wir sagen, nur wenn wir das Wort Gottes einprägt haben, wenn wir es bewegt haben, können wir es letztendlich auch umsetzen im Alltag. Was man gerade wieder vergessen, das können wir nicht umsetzen. Und das Dritte, und da möchte ich vor allem auch Mut machen dazu, das Mitlesen und Nachlesen während der Predigt vom Text, das fördert auch selber Entdecken von den Schätzen in Gottes Wort. Das fördert die persönliche Entdeckerfreude vom Wort Gottes. Ich möchte es vergleichen mit einem einfachen Beispiel. Viele von euch haben ja einen eigenen Garten. Und wenn man zum Beispiel selber Salat setzt, wenn man selber Salat fleckt und den Salat nachher selber esst, der schmeckt doch ganz anders als der Salat, den man im Laden kauft, das drauf heisst Made in Hongkong. Und genau gleich ist es mit Gottes Wort. Was man selber entdeckt, das ist etwas ganz anderes. Ich habe mit ungefähr 16 die Freude am selber Entdecken vom Wort Gottes im Gottesdienst erlebt oder entdeckt. Und zwar durch einen ganz traurigen Umstand. Ich hoffe, dass es der FEG nicht gibt. Und wenn es ihn trotzdem gibt, dann tut es mir von Herzen leid. Denn als ich jung war damals, sind viele, viele Predigten, sag ich mal ungeschützt, stinklangweilig gewesen. Viele Prediger damals waren Laienprediger gewesen. Ich möchte das nicht despektierlich sagen. Aber die haben geschafft die ganze Woche. Man hat manchmal gemerkt, die haben ein bisschen wenig Zeit gehabt, sich mit dem Text zu befassen. Es sind zum Teil auch Redner gewesen, die keine Rednergabe hatten. Und darum, als junger Bursch 16, was macht man da? Man sitzt in der Predigt, nach 3 Minuten ist es richtig langweilig. Es gibt 2 Optionen. Ich hatte 2 Optionen damals gehabt. Entweder die erste Option, ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, weil es langweilig ist. Aber das war für mich nie eine Option, weil ich gemerkt habe, für mich ist der Besuch vom Gottesdienst eine Überlebensfrage, geistlich. Ich bin die ganze Woche so in einem anderen Umfeld, in einem nicht-christlichen Umfeld. Ich komme nicht durch als Christ, wenn ich nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Das war mir klar. Und dann habe ich bald auch mal gemerkt, dass immer, wenn wir in den Gottesdienst gehen, dass wir dann immer unter dem Segen Gottes sind und immer unter dem Schutz Gottes stehen. Egal, ob Predigt interessant oder langweilig ist. Das sagt ja Jesus. Wenn wir zusammen sind in seinem Namen, dann ist er mitten unter uns. Das war für mich der Grund, dass das keine Option war, den Gottesdienst nicht mehr zu besuchen. Was war die 2. Option? Eben die, selber den Bibeltext mitzulesen, selber mal Gedanken machen über den Bibeltext. Und das hat schon als junger Christ bei mir zu ganz tiefen, persönlichen Begegnungen geführt mit dem Wort Gottes. Das hat eine persönliche Entdeckerfreude ausgelöst. Natürlich hat das noch andere Faktoren gehabt. Ich war auch in einem guten Umfeld, wo ich Vorbilder hatte, diesbezüglich. Aber das hilft. Darum ist es hilfreich, wenn man den Text selber nachlesen. Das tut die Entdeckerfreude fördern, die persönliche. Aber es gibt noch einen Knackpunkt, und den möchte ich nicht verschwiegen. Das ist immer auch ein bisschen mit Arbeit verbunden. Nicht mit Arbeit natürlich mit den Händen, sondern es ist mit Denkarbeit, mit Herzensarbeit verbunden. Denn die Schätze vom Wort Gottes, die liegen nicht an der Oberfläche. Man hört ja immer wieder, mir sagt die Bibel lesen einfach nichts. Ja, warum sagt es mir nichts? Ich denke, der Hauptgrund ist, weil man manchmal die Bibel liest, wie man mit dem Rasenmäher über den Rasen fährt. Einfach drüber fräst. Und was denken wir beim Rasenmäher meistens? Also mir ist so gegangen, jetzt habe ich zum Glück keinen mehr. Und ich muss mähen, man denkt immer, bin ich schon bald fertig. Und wenn man so die Bibel lesen, das ist klar, dann sagt sie uns nichts. Weil die Schätze vom Wort Gottes, sie liegen nicht an der Oberfläche, sondern sie sind verborgen. Wir haben jetzt wieder Glaubenskurs diese Woche und dann wird das wieder Thema sein. Wie kann ich gewinnbringend die Bibel lesen? Es gibt so 3 Sachen. Erstens regelmäßig. Zweitens nicht zu viel auf das Mal. Das ist eine Überforderung. Nicht zu viel auf das Mal. Die Zeitung kann man lesen. Ich lese manchmal die Zeitung in 3 Minuten. Aber fragt mich nicht, was ich nachher gelesen habe. Bei der Bibel geht es nicht so. Ganz wenig lesen, aber das Wenige mehrmals lesen. 2, 3, 4 Mal. Dann kommt man auf die Schätze. Das heisst, graben im Wort Gottes. Und wieder fragen, was bedeutet das für mich? Herr, was willst du mir sagen jetzt? Für die paar Verse. Und das fördert dann die Entdeckerfreude. Doch können wir den Schatz vom Wort Gottes führen. So, und jetzt möchte ich euch einladen, dass man das auch gerade anwendet, dass man den Text mitlesen. Und wenn es beim ersten Mal nicht gerade ein voller Erfolg ist, die Entdeckerfreude, wenn wir ein bisschen Geduld haben, es geht am nächsten Sonntag einfach wieder weiter. Die Entdeckerfreude am Wort Gottes, das braucht manchmal ein bisschen Zeit, bis man reinkommt, bis man auf den Geschmack kommt. Und so möchte ich euch einladen, jetzt aufzuschlagen im 1. Thessalonicher Brief. Kapitel 1, wir lesen miteinander die ersten 5 Verse, wir finden den gut. Die Thessalonicher Briefe sehen, ich habe hier, der Predigtflyer ist ziemlich am Ende vom Neuen Testament. Ich warte gern, bis wir ihn alle gefunden haben, der 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Bis alle gefunden haben, sage ich ein paar Sachen über den Brief allgemein. Es ist wahrscheinlich der älteste Brief vom Apostel Paulus, also der, den er zuerst geschrieben hat. Circa 50 nach Christus aus der Stadt Korinth in Griechenland hat er den Brief geschrieben. Und Thessalonich, das ist, wie ihr hier auf der Karte seht, das ist eine Hafenstadt, noch heute. in Griechenland. Es ist die zweitgrösste Stadt in Griechenland. Heute nennt sich die Stadt Saloniki. Und sie ist damals im grossen Römischen Reich ist sie eine von der Hauptverkehrsadern gewesen, wo Rom mit dem Osten verbunden hat, die Via Egnatia. Damals sind ja Grenzen offen gewesen, fast wie in der Europäischen Union. Eine Sprache im Römischen Reich, nämlich das Griechische, wo die Bibel geschrieben worden ist, Koinonä Griechisch, das ist damals Weltsprache gewesen. Und es hat eigentlich nur eine Grenze gegeben, also keine Zollkontrolle. Der Handel war frei gewesen. Das war auch ein Vorteil zur Verbreitung des Evangeliums. Das ist eine der grössten Städte, die zweitgrösste Stadt heute in Griechenland. Thessaloniki oder eben Saloniki. Und jetzt hoffe ich, dass wir alle den Text gefunden haben. Wer es noch nicht gefunden hat, kann ich die Zahl angeben. Von der Seite ist 9, Seite 904. Seite 904. Und da heisst es, Paulus, Silvanus und Timotheus, die beiden sind enge Mitarbeiter gewesen vom Apostel Paulus, an die Gemeinde in Thessalonich. Euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn, gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichem Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redet nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte. So wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Soweit also die ersten 5 Verse. Von diesem Brief. Und damit man die Dynamik, die in diesem Brief drin ist, da ist richtig Dynamik drin, das werden wir auch noch in den nächsten Texten merken, dass man die besser verstehen können, ist es hilfreich, wenn wir zuerst vielleicht einmal zurückgreifen in die Anfänge dieser Gemeinde in Thessalonich. Das wird uns ja beschrieben in Apostelgeschichte 17, in den ersten 11 Versen. Und ganz allgemein damals im Römischen Reich und auch in Thessalonich ist die im geistlichen Bereich die Situation ganz ähnlich gewesen, wie wir sie heute auch haben bei uns. Da hat es unglaublich viele religiöse Kult gegeben. Ganz ähnlich zu vergleichen mit dem vielseitigen esoterischen Angebot. Und zusammenfassend könnte man sagen, in dieser Anfangsphase von dieser Gemeinde in Thessalonicho könnte man die 4 Worte einsetzen. Sie haben einen starken Start erlebt, trotz Widerstand. Der Apostel Paulus, lesen wir vorher, im Apostelgeschichte 17, ist ja, nur wenige Wochen hat er das erste Mal vorher seinen Fuß auf europäischen Boden gesetzt. Und da sind wir ja heute noch froh. Ich kann das hier zeigen. Er ist von da hinten hergekommen, nach Troas. Dann hat er einen Traum gehabt, hat ihm Gott eine Vision geschenkt, er soll nach Europa gehen. Ist dann da übergegangen. Die erste Station war Philippi gewesen. Das ist die erste Station. Und er hat da ganz Schweres erlebt und Frust erlebt in seinen Missionsbemühungen in Philippi. Viel Widerstand. In Philippi ist nur ganz eine kleine Gemeinde entstanden. Und er und seine Mitarbeiter sind verprügelt worden, sind ins Gefängnis geworfen worden. Und zwar nicht in das Gefängnis, wie wir das bei uns heute haben. Mit fließend kalt und warm Wasser, sondern es heisst, sie sind auch im Pflock in den Füssen eingebunden worden, dass sie sich nicht haben können bewegen in dieser Gefängniszelle. Also viel Widerstand. Und ich habe mir so überlegt, wenn wir das so ein bisschen unsere Situation bei uns übersetzen, was der Paulus erlebt hat. Ich denke, manche Prediger oder auch Missionar, der würde nach so einer Erfahrung verbrügelt, abgeschlagen im Gefängnis, der würde 3 Monate oder 4 Monate Auszeit beantragen, um sich wieder erholen, körperlich und auch seelisch wieder erholen. Aber was lesen wir von Paulus? Es heisst, er ist gerade weiter marschiert nachher. Weiter marschiert mit einem kaputten Rücken. Nächste Station war Thessalonich. Und dort ist er wie immer, er hat das aus strategischen Gründen so gemacht, er war ein Missionsstratege, ist er zuerst in die Synagoge gegangen und hat während mehrerer Sabbaten, wo er das Wort bekommen hat, bewiesen aufgrund vom Alten Testament, dass Jesus der verheißene Messias ist. Das ist seine Hauptbotschaft, immer wieder. Jesus ist der verheißene Messias. Und was ist passiert? Es hat einen Aufstand gegeben in Thessalonich. Es hat eine Spaltung gegeben unter den Zuhörern. Radikal. Die einen haben gesagt, das ist eine fürchterliche Irrlehre, die der Apostel Paulus bringt. Die muss man bekämpfen. Und die anderen haben Interesse gezeigt am Evangelium, haben es angenommen, haben angefangen zu glauben. Und ihr könnt selber nachlesen, Apostelgeschichte 17 ist noch interessant. Das heisst, die geglaubt haben, sind viele gottesfürchtige Griechen gewesen. Gottesfürchtige Griechen. Das heisst, das sind denkende Leute gewesen. Die hat Paulus immer zuerst, auch anderen Orten mit dem Evangelium, reich denkende Leute, die einfach enttäuscht gewesen sind von diesen vielen Göttern, die es im griechischen Raum gegeben hat. Die Götter sind furchtbare Gesellen gewesen. Die haben einfach gelogen, die haben gestohlen, die haben Ehebruch betrieben, die haben sich schlimmer benommen als Menschen. Vor allem denken die Leute haben immer mehr gesagt, das kann es ja nicht sein, solche Götter zu verehren. Und darum hat der jüdische Eingottglaube eine grosse Anziehungskraft gehabt. Nicht nur da, sondern im ganzen Römischen Reich. Viele eben Heiden sind fasziniert gewesen von dem Gott der Juden. Wo ein Gott ist, der Ordnung hat. Wo ein Gott ist, der ethisch sauber ist. Wo ein Gott ist, der sich klar äußert. Wo ein Gott ist, wo man weiss, woran er ist. Und dann heisst es weiter, also viele gottesfürchtige Griechen sind zum Glauben gekommen. Und dann heisst es, nicht wenige der vornehmen Frauen. Wird explizit noch erwähnt. Also Frauen aus der Schikaria, könnte man heute sagen, aus der Schikaria. Vornehme Frauen, die eben spirituell auf der Suche gewesen sind nach Wahrheit. Gut, wir dürfen nicht vergessen, die haben nicht so müssen krampfen, die Frauen, die vornehmen Frauen, die haben ja für alles Dienstmädchen gehabt. Die haben sich können hingeben, der spirituellen Reise nach Wahrheit. Vornehme Frauen, nicht wenige. Und das ist ja heute noch so, dass Frauen oft offener sind für das Evangelium als Männer. Männer tun gerne die Sinnfragen ein bisschen wegspülen mit Bier und Brotwurst und Fußball, das ein bisschen verdrängen. Jemand hat einmal gesagt, Männer brauchen oft 20 Jahre länger, bis sie anfangen, über den Sinn vom Leben nachzudenken. Gut, das stimmt nicht immer. Aber es ist noch heute so, Frauen sind oft offener für das Evangelium. Und auf der anderen Seite sind die Juden gestanden. Der Missionserfolg vom Apostel Paulus hat sie ihrem Stolz verletzt. Und das heisst, sie haben das Gassenpöbel aufgehetzt. Sie haben einen Aufruhr gemacht. Sie haben der Paulus und die Christen, die da zum Glauben gekommen sind, eingeklagt. Und die Anklage war die, die Christen behaupten, nicht der Kaiser sei König, sondern Jesus. Im Römischen Reich war das so, da war ja eine grosse religiöse Toleranz, wie wir das bei uns auch haben, wo man gesagt hat, der Glaube ist Privatsache. Man kann glauben, was man will. Aber es war ein Verbrechen damals, wenn man die Oberhoheit vom Kaiser angetastet hat. Der Kaiser war ja religiös wie auch politisch ein Führer. Da ist man in Konflikt gekommen mit der Justiz. Und darum sind sie angeklagt worden. Die Christen, der Paulus, die behauptet, Jesus sei der Kyrios und nicht der Kaiser. Und so hat der Paulus dann müssen bei Nacht und Nebel flüchten, wieder aus Thessalonich, weil die Anklage war, Störung von der öffentlichen Ruhe. Die Anklage war, der Paulus sein Wirken sei gesellschaftszerstörerisch. Wenn wir uns jetzt einmal die Situation ein bisschen vorstellen, die Christen, die da ganz frisch zum Glauben gekommen sind, die hätten doch jetzt Pflege und Ruhe nötig gehabt. Wir müssen Glaubenskurse organisieren, wir müssen Lehrabende organisieren. Aber was ist passiert? Sie sind nach kurzer Zeit öffentlich massiv unter Druck gekommen. Sie sind öffentlich schikaniert worden, gesellschaftlich benachteiligt worden, bis dahin, dass man ihnen zum Teil sogar Hab und Gut weggenommen hat. Wenn wir das auch wieder so ein bisschen unsere Situation oder unsere Zeit hinein vergleichen, ist es manchmal bei uns, wir sind manchmal schon ein bisschen geknickt oder wir halten es schon für Verfolgung, wenn wir als Christen ignoriert werden oder vielleicht ein bisschen belächelt werden oder ein bisschen schräg angeschaut werden. Und trotzdem, wenn wir nicht vergessen, es hat noch nie eine Zeit gegeben wie heute, wo Christen weltweit so unter Druck gestanden sind wie heute. Was wir hier noch in Mitteleuropa erleben, wenn wir es mal ein bisschen weltweit anschauen, wir sind eigentlich noch eine Insel, eine der wenigen Inseln. Die Inseln sind kleiner geworden im letzten Jahrzehnt. Oder auch, wenn wir auch denken, viele erleben das, was damals die Thessalonicher Christen erlebt haben. Also die neu zum Glauben gekommen sind, sind öffentlich massiv unter Druck gekommen. Und man könnte doch sagen, ja, so geht doch die Gemeinde kaputt. Die Christen da in Thessalonik, die sind doch so erledigt. Und darum hat der Paulus, wir merken es in einem weiteren Brief, schon bereits in Athen nervös gewartet, bis die neuesten Nachrichten kommen von diesen Christen in Thessalonik. Und sie sind gekommen, der Paulus und der Silas. Und was haben sie mir können berichten? Wir haben es gespürt aus dem Text raus, sie haben dem Paulus berichtet, Gemeinde ist kerngesund. Die Gläubigen in Thessalonik haben sich nicht einschüchtern lassen. Sie sind fest geblieben im Glauben. Ja, warum? Nicht, weil es so heldenhafte Leute sind, denn ja Leute wie ich und du, sondern der Grund, ich lese es nochmal im Vers 5, wo es heisst, das wurde schon damals deutlich, als ihr euch das Evangelium verkündeten. Gott redet nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Das ist der Grund gewesen, warum sie festgeblieben sind im Glauben, sich nicht haben einschüchtern lassen, weil sie das Wirken vom Heiligen Geist erlebt haben, weil sie Jesus erlebt haben, weil sie die Kraft vom Wort Gottes erlebt haben. Wie sie erlebt hat, dass Jesus ihnen ein ganzes neues, solides Lebensfundament gibt, das ihnen niemand nehmen kann. Wie sie erlebt haben, dass die Macht vom Evangelium die stärkste Macht ist, die sie in dieser Welt gibt. Darum können wir sagen, starker Start, trotz Widerstand. Und das wird noch heute erlebt. Denk an Iran, wo im Moment viele junge Menschen, Studenten vor allem zum Glauben an Jesus kommen. Trotz Repression, trotz Radikalisierung vom Islam. Oder wo im Wallis die FEG gegründet wurde, hat mir der Pastor erzählt, haben sie zuerst müssen im Versteckten zusammenkommen, weil sie so verfolgt worden sind. Und heute steht in Visp ein grosses, markantes Gemeindehaus. Starker Staat, trotz Widerstand. Und ich mag mich vor Jahren erinnern, als ich noch nicht da war, wie kommt in den Gottesdienst eine junge Frau, die ich noch nie gesehen habe, sie sagt, es darf niemand wissen, dass ich in den Gottesdienst komme. Sie war in Welschland, ein Welschlandjahraufenthalt gemacht, kommt zum Glauben, kommt wieder heim ins Appenzellerland. Und die Familie hat Terror gemacht, dass sie heimlich in den Gottesdienst abgeschlichen. Sie hat mir gesagt, sie tun mir immer am Abend die Sicherungen raus, dass ich nicht Bibel lesen kann, nicht Licht habe zum Bibel lesen. Aber auch bei ihr, starker Start, trotz Widerstand. Und wir sehen jetzt in dem Text, in dem Widerstand inne, haben sich sogar ganz gesunde Dimensionen vom Christsein, und das ist eigentlich das Thema vom heute Morgen, können entwickeln. Es werden mehrere erwähnt, ich kann gar nicht auf alle eingehen heute Morgen. Eine erste gesunde Dimension vom Christsein, die sehen wir beim Apostel Paulus selber. Ich möchte den Vers 2 dazu lesen, wo er sagt, es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen. Erste Dimension von gesundem Christsein, wo der Paulus sagt, ich danke jeden Tag für euch alle. Jeden Tag für euch alle. So ähnlich fängt der Paulus alle von seinen Briefen an. Ausser deinen. Im Galaterbrief, da tut er zuerst einmal den Knüppel auspacken und haut ganz zünftig drauf. Aber sonst bei allen, auch da. Er dankt für die Gläubigen. Sogar bei den Korinther schreibt er das. Er dankt für die Gläubigen, obwohl so viele, oder wir können sagen, jeder erdenkliche Missstand in der Gemeinde von Korinth gegeben hat. Zum Beispiel in Korinth nach einem Lehrabend oder nach einem Hauskreis sind die vielfach noch ins Bordell gegangen. Das ist ja nicht gerade so ein christliches Verhalten, oder? Aber in Korinth haben sie gesagt, wir haben so viel Heiligen Geist. Wir können Zungen reden wie Weltmeister, wir haben andere Geistesgaben. Das kann uns gar nicht schaden, wenn wir auch noch ins Buff gehen. Es ist unglaublich, was wir lesen, auch noch anders im Korintherbrief. Und der Paulus am Anfang vom Brief dankt für alle Gläubigen. Warum macht er denn das? Was uns macht das fast ein bisschen Mühe, oder nicht? Ist das nicht ein bisschen naiv? Sieht denn der Paulus nicht Missstände in dieser Gemeinde? Doch, er redet auch später darüber. Also das, was er da schreibt, er dankt für alle, das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Jemand hat mir mal erzählt, sie müssen eine Weiterbildung machen in der Firma, dass sie ein bisschen besseren Zusammenhalt haben. Und die Hauptbotschaft von dieser Weiterbildung war, du bist okay und ich bin okay und wir sind alle okay. Und dann sind Kleber verteilt worden und man kann aufkleben, dass man es nie vergisst. Du bist okay und ich bin okay und alle sind okay. Also um das geht es da nicht in diesem Text bei Paulus. Das ist billig. Aber warum dankt er? Ein Wörtchen hat mich noch speziell bewegt. Nicht nur für einige Musterknaben in der Gemeinde, sondern für alle. Alle Zeit heisst es genau übersetzt im Griechischen und für alle. Und gerade wenn man schon lange in einer Gemeinde ist, hat man vielleicht ein bisschen Mühe mit dem. Man kennt ja ein bisschen die Schwächen von den anderen. Man weiss, wer immer ein bisschen am Reklamieren und am Motzen ist. Man weiss, vielleicht kennt die ein bisschen, die sagen, das und das und das sollte man machen. Und wenn es geht ums Umsetzen. Und vieles mehr. Wenn man gerade schon länger in einer Gemeinde ist, dann bringt man das vielleicht schwer über die Lippen, für alle zu danken. Man ist vielleicht mehr eher geneigt zu denken, also wenn der oder jener mal würde zügeln, dann wäre ich nicht so fest traurig. Aber Paulus macht das nicht. Er dankt jeden Tag für alle Gläubigen. Warum macht er das? Das muss ja einen Grund haben. Warum? Er dankt darum, weil jeder, der zu Jesus gehört, zuerst immer ein Geschenk und ein Wunder von Gott ist. Er dankt darum, weil jeder, der zu Jesus gehört, Gott der ganze Christus wert ist. Er ist Gott jeden Blutstropfen wert, wo Jesus am Kreuz auch für ihn vergossen hat. Er dankt drum für alle, weil jeder, der zu Jesus gehört, zuerst immer ein Kind von Gott ist. Und ein Kind ist immer doch ein Geschenk und ein Wunder. Ich habe das kleinste Krökeli noch mal rein da ins Bild. Lisa. Jedes Kind, das geboren wird, ist immer ein Geschenk und ist immer ein Wunder. Aber nicht jedes Kind gerät gut. Also das sage ich natürlich jetzt nicht von der Lisa. Nicht jedes Kind lässt sich wirklich auch erziehen. Und genau so ist es auch im Geistlichen. Jeder, der mal geboren worden ist, als Kind Gottes, das ist ja die Voraussetzung, dass man Christ ist, eine Wiedergeburt, ist ein Wunder und ist ein Geschenk von Gott. Und für das dankt der Paulus. Aber nicht jedes Kind Gottes lässt sich auch erziehen vom himmlischen Vater. Man kann als Kind, als Christ immer wieder sagen, wenn man merkt, der Heilige Geist will etwas verändern in meinem Leben, kann man sagen, nein, will ich nicht. Oder wenn man angesprochen wird, vielleicht in einer Predigt, in irgendeinem Wunderpunkt, kann man sagen, nein, das will ich nicht, wie Kinder das machen. Und das ist auch das, was manchmal vielleicht ein Grund, es gibt natürlich noch mehrere Gründe, die auch zu Spannungen führen kann, auch Ärger geben in der Gemeinde. Ulrich Barzani hat in seiner originellen Art, ich zitiere ihn wörtlich einmal, gesagt, solange wir auf dieser Erde leben, wird es nie eine Gemeinde geben, wo es nicht Anlass zum sich Ärgern gibt. Ich finde das schön ausgedrückt. Und dann sagt er weiter, ich zitiere nochmal wörtlich, man kann sich doch nicht immer nur ärgern, man muss doch auch noch leben können. Es gibt einige, die das so lösen, die wechseln einfach alle paar Jahre wieder Gemeinde. Und darum reden wir in diesem Zusammenhang heute vom wandernden Gottesvolk. Aber es ist kein biblischer Lösungsansatz. Sondern der biblische Lösungsansatz wird uns da zeigt. Ich sage es nochmal, jeder, der zu Jesus gehört, ist zuerst immer ein Wunder und ein Geschenk von Gott. Das ist so die erste Dimension, hat mich bewegt. Die erste Dimension, die uns von gesundem Christsein, die uns in diesem Brief gezeigt wird. Es geht darum, dass ich lehre, regelmässig Danke zu sagen. Dass Jesus auch für alle Sünden von meinem Mitbruder und von der Mitschwester gestorben ist. Dass er auch für ihn und für sie den vollen Preis gezahlt hat. Das hat der Paulus immer wieder zuerst im Fokus gehabt. Es kommt mir vor, wie er selber das eingeübt hat. Und das ist nicht billig. Und das werden wir auch lehren, zu tun, immer wieder füreinander danken. Füreinander beten. Kommen wir auf eine zweite Dimension, gesunde Dimension, die uns gezeigt wird in diesem Brief anhand der Thessalonicher. Und gerade im nächsten Vers wird uns das zeigen, Vers 3, wo der Paulus sagt, wir erinnern uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Eine weitere gesunde Dimension. Wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt. Ich glaube, nach dem sehnen wir uns alle. Da möchten wir noch mehr lernen, auch im neuen Jahr. Und wir sehen gleichzeitig auch, was lebendiger Glaube beinhaltet. In diesem Vers. Lebendiger Glaube wartet nämlich nicht zuerst auf einen Gefühlsimpuls. Wenn wir unserem Leben oder unseren Glauben auf das reduzieren, ich tue erst etwas, wenn ich einen entsprechenden Impuls habe, dann werden wir uns nicht wundern, wenn nichts daraus wird, wenn wir immer wieder enttäuscht sind. Wenn unser Glaubensleben immer wieder so ein Berg- und Talfahrt ist, meistens Talfahrt, ab und zu schnell einen Berg auf und dann wieder runter. Lebendiger Glaube ist nicht eine Sache von momentaner Befindlichkeit, das sehen wir in diesem Vers. Sondern es gibt ein Wort, das ganz wichtig ist, wo wir hier lesen. Wie entschieden ihr euren Glauben in Tat umsetzt. Entschieden. Das hat also mit dem Willen zu tun. Oder wir könnten sagen, der lebendige biblische Glaube vollzieht sich laufend in Willensaktionen. Vollzieht sich laufend im Konkreten sich anvertrauen. Das ist ja das Wort Glaube drin. An eine Person, an Jesus Christus. Wir alle haben das heute Morgen auch gemacht, als wir hier reingekommen sind. Wir haben nämlich dem vertraut, was die Statik von dieser Decke berechnet hat. Oder stimmt es nicht? Hat jemand nachgerechnet, ob es wirklich stimmt, dass der ausgerechnet hat? Nein, wir haben es dieser Person anvertraut. und sitzen darum sorglos da. Vielleicht gar nicht so begründet, weil es hat ja schon Dächer gegeben, die eingestürzt sind. Aber wir haben uns dieser Person anvertraut. Und das sehen wir jetzt auch da. Echter Glaube vollzieht sich in laufenden Willensaktionen. Der Paulus dankt, dass Thessaloniker laufend das tun, was sie von Jesus gehört haben. Was Jesus gesagt hat. Ohne vorher auf einen Gefühlsimpuls zu warten. Sie tun das einfach, wenn man das einmal überlegt, im vollen Wissen, dass ihnen das Nachteil bringt. Im vollen Wissen, dass es der Umgebung zum Teil nicht gefällt. Im vollen Wissen, dass sie durch das, was sie tun, da Ansehen verlieren in der Gesellschaft. Kann man das einmal überlegen, die vornehmen Frauen, die da zum Glauben gekommen sind, wenn die ins Migros gegangen sind, posten, hat man schon gesagt, grüezi Frau Doktor. Vielleicht hat man sogar ein Knicksli gemacht damals. Vornehme Frauen. Und jetzt sind sie Christen geworden. Was ist jetzt auch abgegangen, wo sie in Migros rein sind posten? Die gleichen Frauen. Sie haben gewusst, das kommt. Man hat sie schräg angeschaut. Vielleicht haben sie sogar gehört, wie sie duschelt haben. Das sind Staatsfinden. Die Christen sind damals als Staatsfinden angeschaut worden. Nichts von Gefühlsimpulsen. Und so ist es schön zu sehen, was echter Glauben ist. Vollzieht sich in laufenden Willensaktionen. Und vielleicht ist jetzt die Frage, ja, wie sieht denn das praktisch aus? Vielleicht sagst du, ja, ich spüre nichts für Jesus. Wie soll ich denn das machen? Es gibt ganz einen einfachen Hinweis, eine einfache Hilfe. Und die heisst, lies die Bibel und dann tue einfach, was da gesagt wird. Dann tue einfach das, was Gott dir zeigt. Und wenn wir das machen, wird Jesus das bestätigen. Er wird das bestätigen, auch mit Gefühl. Auch mit viel innerem Frieden. Auch mit viel innerer Freude. Ich denke nicht, dass die vornehmen Frauen nur noch mit dem Letsch rumgelaufen sind. Sondern sie sind trotz allem, haben sie innere Freude gehabt, weil Gott das bestätigt hat, was sie da haben. Umgesetzt haben. Ich möchte ein Beispiel oder zwei Beispiele noch nennen zum Abschluss. Ich habe als Jahresbibelwort ein Lösli gezogen am Silvester. Dort heisst es, mein Herz ist fröhlich und ich will ihm danken. Und so ein erster Gedanke ist bei mir gewesen, ah, ich bin doch nicht immer fröhlich. Aber das Lösli heisst, mein Herz ist fröhlich und ich will ihm danken. Dann habe ich nachher dann die Heide ganz Vers gelesen. Jetzt steht drauf, warum das Herz kann fröhlich sein. Das heisst nochmal vorher, der Herr ist meine Stärke und ist mein Schild. Aber mit dem ist mein Herz noch nicht fröhlich. Wenn ich zum Beispiel Anfindungen erlebe von Menschen oder Anfindungen erlebe vom Schicksal oder Anfindungen erlebe vom Gegenspieler Gottes, da ist das Herz nicht automatisch fröhlich. Wann ist es fröhlich? Und ich habe mich entschlossen dazu, das war vielleicht ein Vorsatz, den ich gefasst habe, ich habe mich neu entschlossen dazu, ich will in allen Anfechtungen das tun. Ich will das beanspruchen. Der Herr ist mein Schutz. Der Herr ist meine Stärke. Und was passiert denn? Ich habe schon mal ein bisschen ausprobiert. Im Kleinen natürlich, das Jahr ist noch nicht alt. Dann kommt Fröhlichkeit ins Herz hin. Ich will ihm danken, Willensentscheid. Ich danke dir, Herr, dass du meine Stärke und mein Schutz bist im neuen Jahr. Oder vielleicht liest du in der Bibel plötzlich einmal Lukas 6, 28, was heisst, segne die, die dich beschimpfen. Und bittet für die, die euch beleidigen. Ja, wenn du auf einen Gefühlsimpuls wartest, im Zusammenhang von deinem Arbeitskollegen, der dich immer so nervt, da kommt nichts. Das ist ein Willensentscheid. Herr, du siehst, ich bin wieder beleidigt worden. Segne du diese Person. Tu dieser Person Gutes. Und nur so kommen nachher auch Gefühle nachher. Kommt Freude rein. Ich habe das auch schon gesehen und mit dem möchte ich schliessen, mit dem Bild. Das ist lebendiger Glaube. Zuerst kommt das Wort Gottes. Und dann kommt der Glaube, der das beansprucht oder das tut. Und nachher kommen Gefühle. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir immer das Umgekehrte suchen. Zuerst Gefühl. Und dann wollen wir glauben. Und dann wollen wir es tun. Aber Gottes Wort tut uns anders ermutigen. Ich habe noch zwei, ich habe es vermutet, dass es so läuft, zwei Dimensionen muss ich auslassen, weil die Zeit mir einfach davor gerannt ist. Ich tue jetzt abschliessen, mache das anders mal weiter und möchte noch kurz beten. Wir bleiben sitzen. Danke, Vater im Himmel, für den Thessalonicherbrief, der so reichhaltig ist, wo so viel Ermutigung drin ist, wo so viel Wegweisung drin ist. Und wir sind so richtig beschämt. Wenn wir Geschichte lesen von diesen Thessalonikern, dass gesunde Dimensionen vom Christsein können wachsen können, trotz Widerstand. Und danke, Herr, dass du uns auch hilfst. Wir sind manchmal ein bisschen leidensscheu geworden, bei uns im Westen manchmal auch ein bisschen wehleidig. Aber danke, dass du uns hilfst mit deinem Geist, und das ist noch der gleiche Geist, wie die Thessaloniker erlebt haben, der gute Heilige Geist, dass wir für das Wunder und das Geschenk vom Mitbruder und von der Schwester immer wieder danken können und füreinander beten. Danke, dass du uns hilfst, dass wir den Glauben wie Thessaloniker entschieden auch in Tat umsetzen. Danke, dass du uns hilfst, dass wir da nicht im Bauchgefühl stehen bleiben. Und wir bitten dich jetzt, dass du uns jetzt auch begegnest im Abendmahl, wo wir jetzt dürfen einnehmen und miteinander geniessen. Amen. Amen.